gleich den Spoiler vorweg, ich bin weder Arzt noch irgendwie mit der Medizin verwandt oder habe irgendeinen Gesundheitsberuf, ich bin auch kein Homöopath. Ich bin Ingenieur des Maschinenbaus und war lange Jahre in der Industrie, Leiter Forschung und Entwicklung. Ich habe also letztendlich wenig Ahnung über Medizin an sich, aber ich weiß, wie man Wissenschaft betreibt, ich weiß, wie man Messwerte interpretiert, ich weiß, wie man mit Statistik Messdaten auswertet und so weiter. Und das ist meine Einstiegsseite hier zur Homöopathie. Ich beschäftige mich seit jetzt 9 Jahren mit der Homöopathie aufgrund von persönlichen Ergebnissen. Habe in 2013 ein Buch dazu geschrieben, Werbespot an, das noch bei Amazon zu bestellen ist, Werbespot aus. Und habe dann, weil ein Buch was Statisches ist, betreibe ich einen Blog, wo ich die Arbeit ein bisschen weiterführe und habe in 2016 mit einigen Gleichgesinnten das Informationsnetzwerk Homöopathie gegründet, das sich zum Ziel setzt, die Leute, die Menschen, die potenziellen Patienten darüber zu informieren, worum es sich bei der Homöopathie handelt. Wir sind ein freies Land, jeder kann Homöopathie anwenden, wie er das gerne möchte, aber wir möchten doch dafür sorgen, dass die Menschen da wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie sich der Homöopathie zuwenden, denn das finden wir ist von der anderen Seite sehr stark mit nicht unbedingt belastbaren Aussagen untermauert und wird in die falsche Richtung getrieben. So, ich habe meinen Vortrag ganz grob in so 3 Abschnitte geteilt. Zunächst will ich mich mal die Lehre der Homöopathie vorstellen, worum geht es eigentlich. Dann mich dem Patienten zuwenden, was glauben die eigentlich und woher kommt es. Und zum Schluss, welche Belege gibt es denn dafür, was sagt denn die Wissenschaft dazu. So, fangen wir mal an. Sie sehen hier, das ist Samuel Hahnemann, 1755 bis 1843, das ist der Erfinder der Homöopathie. Für diejenigen, die es mit den Zahlen nicht so haben, das ist Zeitgenosse Napoleon Bonapartes. Also hier, sagen wir, seine große Zeit hatte er Anfang des 19. Jahrhunderts. Und die Homöopathie geht zurück auf den sogenannten China-Rindenversuch, den er 1790 durchgeführt hat. Hahnemann hat auch sein Leben gefristet, zum Teil, indem er medizinische Werke vom Englischen ins Deutsche übersetzt hat. Und er hat zu einem Zeitpunkt mal die Arbeit von einem Herrn Cullen, einem schottischen Mediziner, ins Deutsche übertragen. Und dabei ging es um China-Rinde. China-Rinde war damals ein probates Mittel gegen Malaria, die übrigens auch in Mitteleuropa verbreitet war, in den Niederungen der großen Flüsse, also Donau und Rhein und sowas, da gab es durchaus Malaria. Und die China-Rinde war ein probates Mittel dagegen. Das ist ein bestimmter Baum aus Südamerika irgendwo und der Wirkstoff, der heißt heute noch Chinin, der aus diesem Baum stammt. Hahnemann hat eine ganze Menge von dieser China-Rinde eingenommen und hat danach also recht heftig körperlich reagiert. Ihm war kalt, ihm war Schüttelfrost, Schwächegefühl, Schmerzen und so weiter. Und er hat das erlebt, was man für gemeinhin mit einem Malaria-Schub verbindet. Und da hat er messerscharf daraus geschlossen, also das ist ein Mittel, das soll gegen Malaria wirken. Ich habe diese Malaria nicht, ich habe es eingenommen und dann kriege ich die Symptome. Da ist doch was dran, dass ein Mittel letztendlich die bei einem Gesunden die Symptome hervorrufen kann, die es bei einem Kranken heilt. Das ist so die Geburtsstunde der Homöopathie. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Problem ist, man konnte diesen China-Rindenversuch trotz vieler Versuche nicht wiederholen. Die englische Kolonialarmee hat Chinin in großen Mengen verzehrt, um sich hier in den Tropen, in Indien und so weiter, gegen Malaria zu wappnen und auch gegen Malaria zu behandeln, ohne dass die in irgendeiner Form diese doch Knockout-Symptome erlebt haben, wie sie Hahnemann erlebt hat. Er hat seine Dinge im Organon der Heilkunst, das ist sein Hauptwerk, aufgeschrieben. Die letzte Auflage ist also erst nach seinem Tod erschienen. Die reine Arzneimittellehre war so im Prinzip die Eigenschaften der Mittel, die er kannte, wie sie anzuwenden ist, das hat er aufgeschrieben, und sein Spätwerk Chronische Krankheiten ist dann noch hier, da war er schon im relativ hohen Alter, erschienen. War auch zu seinen Lebzeiten schon heftig umstritten. Und das Erstaunliche ist, diese Bücher aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind auch heute noch die gültigen Grundlagenwerke der Homöopathie. Ich frage Sie, in welchem Bereich der Wissenschaft oder des täglichen Lebens würden Sie heute noch mit Wissen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts punkten können? Das ist also hier doch schon erstmal erstaunlich. So, aus der Erfahrung Hahnemanns kommt also das Ähnlichkeitsgesetz, was also diese Grundsäule der Homöopathie ist. Ein Mittel ist in der Lage, bei einem Kranken die Symptome zu heilen, die es bei einem Gesunden hervorrufen kann. Und daraus resultiert das Konzept, wie Homöopathie zumindest in der Idealform funktioniert. Man erprobt die Mittel an gesunden Probanden, die nehmen die ein und schauen, welche Symptome sie dabei entwickeln. Wenn man das dann alles sammelt, gibt es das sogenannte Arzneimittelbild. Also jede Arznei nach homöopathischer Lesart hat da gewisse Eigenschaften. In der Anamnese, wenn also der Patient jetzt vor dem Therapeuten sitzt, wird mittels eingehender Befragung der Befund des Patienten erhoben, werden die Symptome letztendlich abgefragt. Und das ist dann das Symptombild des Patienten. Und da, wo das Arzneimittelbild mit dem Symptombild am besten übereinstimmt, am ähnlichsten ist, das gibt das Mittel, das nach der homöopathischen Lehre am besten hilft. Das ist das sogenannte Similimum, das Ähnlichste. So, und Hahnemann war mit dieser Lehre früher schon erfolgreich. Er war sehr erfolgreich sogar. Und wenn man Hirschhausen sagt, der Erfolg der Alternativmedizin hängt von der Alternative ab, also von der Alternative zur Alternativmedizin, das ist das, was man früher so die übliche Medizin nannte. Und früher, also wenn man den Erfolg Hahnemanns, der auch heute gern von den Homöopathen zitiert werden will, wenn man den verstehen will, muss man sich ein bisschen in seine Zeit zurückversetzen und sich mal überlegen, wie sah denn die Medizin zu seiner Zeit aus? Man hat über weite Strecken noch der Humoralpathologie, also der Viersaftlehre angehangen. Viersaftlehre heißt, die Gesundheit des Menschen wird durch vier Körpersäfte bestimmt: Blut, Schleim, weiße Galle, gelbe und schwarze Galle. Und wenn diese vier Flüssigkeiten im Gleichgewicht sind, dann ist der Mensch gesund. Und wenn dieses nicht im Gleichgewicht sind, wenn irgendetwas zu viel oder zu wenig ist, dann ist der Mensch krank. Und der Arzt muss letztendlich durch irgendwelche therapeutischen Maßnahmen diese Flüssigkeiten wieder ins Gleichgewicht bringen. Er kann dafür sorgen, dass dies, was zu viel ist, abgeführt wird, also Brechmittel, Abführmittel, Einlauf. Das waren übliche Therapieverfahren aus der Zeit. Der Aderlass, also das Abzapfen von Blut und gar nicht so furchtbar kleinen Mengen. Leopold II., damals Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, ist 1792 dran gestorben. Also zumindest ist er gestorben, nachdem ihm seine Ärzte relativ viel Blut abgezapft haben. Und Hahnemann war Zeitzeuge. Behandlungsverlauf für Leopold wurde veröffentlicht. Und Hahnemann hat das also auch mächtig kritisiert. Er war ein guter Beobachter und stellte fest, dass das der Aderlass den Patienten eher schwächt. Auch George Washington, der erste Präsident der USA, ist 1799 nach einem Infekt und nachdem seine Ärzte ihm die Hälfte seines Blutes abgezapft haben, gestorben. Also das war damals durchaus das Allheilmittel, der Aderlass, aber nicht unbedingt immer erfolgreich. Man hat durchaus auch hochdosierte Giftstoffe verwendet, also Quecksilber bei allem, was so die Haut im Prinzip Hautreizungen hatte, die Haut in Mitleiden gezogen hat, wurde Quecksilber angewendet. Und ich habe es gelesen, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe es in mehreren Quellen gelesen, Quecksilber galt auch als Abführmittel. Wenn man Verstopfung hatte, dann kriegte man Quecksilber zum Trinken, das ist recht schwer. Und das drückt so durch, war wohl offensichtlich das Bild, dass das funktioniert. Zu Hahnemanns Zeiten, vermute ich mal, waren Durchfallerkrankungen gang und gäbe. Letztendlich, es gab ja keine Lebensmittelhygiene und keine Frischhaltung der Lebensmittel. Und die Ärzte damals hatten irgendwo das Trinkverbot. Also die Patienten durften nicht trinken. In der Idee wohl, wo man oben nichts reintut, kommt unten nichts raus. Was aber doch der Fall ist, es kommt raus und man vertrocknet. Letztendlich an der Cholera zum Beispiel, eine Durchfallerkrankung, stirbt man nicht unbedingt an dem, was die Cholera-Bakterien mit einem machen, sondern man stirbt an der Auszehrung, die damit verbunden ist, dass der Körper sich eben dagegen wehrt und das ausscheidet. Und mein spezieller Liebling an der Therapie ist das Haarseil. Das Haarseil jetzt hier bei Augenkrankheiten, da wurde hier hinten in der Nackenfalte, die wurde durchstochen und dann wurde Pferdehaare hindurchgezogen. Haare aus dem Pferdeschweif. So, und das wurde 14 Tage drin gelassen, das eitert kolossal. Und das war also jetzt eben diese, den Körper zu veranlassen, wieder da irgendwelche Säfte zu produzieren. Fontanelle ist im Prinzip das Gleiche, da wird nur eine Erbse reingelegt, ne, auch 14 Tage drin gelassen mit dem gleichen Effekt. Also das sind schon Dinge, ich denke mal vom Tetanus wusste man damals noch nichts. Letztendlich können wir davon ausgehen, dass die Überlebensrate letztendlich höher war, wenn man nicht zum Arzt ging. Und Hahnemann hat glücklicherweise, war er ein guter Beobachter, hat diese schwächenden Therapien weggelassen, hat zum Beispiel auch Durchfallpatienten trinken lassen, hat ihnen auch seine Zuckerkügelchen gegeben, aber letztendlich, nehmen wir mal an, hatte der meiste Teil seines Erfolgs liegt darin, dass er davon abgesehen hat, seine Patienten selber umzubringen und dass natürlich diese homöopathischen Behandlungen wesentlich angenehmer für den Patienten waren, als das, was die normalen Ärzte da getan haben. So, das müssen wir uns aber jetzt fragen. Die Homöopathie stammt also aus der Zeit der Französischen Revolution und damals die Befunderhebung ist rein verbal, also mal seelische Befunde, geistige Befunde werden mit abgefragt und das empfinden Patienten auch heute noch durchaus angenehm, sich in irgendeiner Form mal alles, was sie bedrückt, sagen zu können. Das Gegenüber interessiert sich noch dafür und fragt sogar nach. Das denke ich mal, das ist also durchaus ein positives Erlebnis. Aber in der homöopathischen Lehre an sich ist der medizinische Fortschritt nach 1840 nicht drin. Also Viren, Bakterien, Hormone, Enzyme kommen in der homöopathischen Lehre nicht vor. Blutdruck, Körpertemperatur, Herzfrequenz wird nicht gemessen, Analysewerte oder bildgebende Verfahren gar nicht. Die Homöopathie ist da stehen geblieben. Natürlich, wenn Sie heute zu einem homöopathisch praktizierenden Arzt gehen, wird er diese Dinge mit Ihnen machen. Einfach, er muss ja Ihren Zustand irgendwo überwachen. Aber für seine homöopathische Tätigkeit, für die Mittelfindung, das richtige Mittel zu definieren, sind diese Dinge bedeutungslos. Also körperliche Untersuchungen kommen, um das richtige Mittel zur Homöopathie zu finden, praktisch kaum vor. Die Krankheit, das ist das Bild, was Hahnemann so hatte, gilt als eine Verstimmung der Lebenskraft, wenn die Lebenskraft, die eigentlich steuert, dass die, wie der Mensch, wie das der ganze Organismus zusammenspielt und dass das also auch sich bewegt und funktioniert, wenn das verstimmt ist, ist man krank. Und die Aufgabe der Homöopathie ist es, diese Lebenskraft wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und wo das nicht geht, das sind dann sogenannte chronische Krankheiten, die beruhen auf Miasmen, das sind irgendwelche Urübel, die man zum Zweifelsfalle auch ererbt haben kann. So, also das ganzheitlich möchte ich etwas in Abrede stellen, denn letztendlich die Möglichkeiten, die die moderne Medizin bietet, kommen in den Materia Medicae, also den Verzeichnissen, wo die Arzneimittelbilder drinstehen, nicht vor. So, die Lehre beruht also auf längst überholten Vorstellungen des 18. Jahrhunderts. Die Lebenskraft vis vitalis, der Vitalismus, das ist schon lange überholt. Und die, einfach weil der Fortschritt nach 1850 irgendwo nicht vorkommt, glaube ich auch nicht, dass man die Homöopathie mit Recht als ganzheitlich bezeichnen kann. So, jetzt kann man ja sagen, na gut, aber was ist denn dran? Letztendlich wird ja erprobt an den Mitteln, wie sie wirken. Da gibt es ja diese Arzneimittelprüfung, über die ich sprach, wo man die Eigenschaften der Mittel feststellt, die ja die Grundlagen der Lehre sind. Und wir sagen, naja, wenn ich jetzt Sie prüfen lasse, ich gebe Ihnen jetzt etwas und dann sage ich Ihnen, schreiben Sie alle Symptome auf, die Sie jetzt erfahren. Dann werden Sie feststellen und auf einmal, wenn Sie in sich hineinhören und hineinspüren, werden Sie Dinge spüren, die Sie vorher nicht gespürt haben. Sie werden merken, oh, die Hose liegt da, oh, ich habe heute ein bisschen Verspannung im Hals oder was auch immer. Sie werden jedenfalls jede Menge Dinge spüren und die Frage ist, hat das was mit dem ursprünglichen Mittel, das Sie eingenommen haben, zu tun oder hat es nicht? Wir sagen nein, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Mitteleinnahme und dem, was danach passiert. Und wenn das so ist, dann müsste man ja auch durchaus in diesen Arzneimittelbildern Widersprüche finden. Und das tut man auch. Ich habe mal hier in einer Materia Medica, die war halt im Lesesaal in Freiburg verfügbar, ein so langes Werk, hier Leitsymptome unserer Materia Medica, habe ich mal das Belladonna noch nicht mal systematisch durchgeforstet. Belladonna ist Tollkirsche, also der Produkt der Atropa Belladonna, der Tollkirsche. Und da strecken sich die Symptome über 60, 65 Buchseiten. Das sind also eine ganze Menge. Und da habe ich einfach mal geguckt und fand, an der einen Stelle steht, verstärktes sexuelles Verlangen als Symptom, wofür der Belladonna gut ist, oder sexuelles Verlangen abnehmend. Verminderter Harn oder häufiger nächtlicher Abgang von Harn. Großer Durst, kein Durst. Durst auf Wasser verwandelt sich in Durst auf Bier, kann ich sehr gut nachvollziehen. Abneigung gegen Bier, ist nicht so meins. Schläft nicht gut, tiefer guter Schlaf voller Träume. Und das war das Produkt, einfach mal so drüber geguckt. 20 Minuten habe ich mir da Zeit genommen. Also keinerlei Systematik und auch dahinter und auch keinerlei irgendwie Anspruch auf Vollständigkeit. Da gibt es sicherlich viel mehr. Weil man muss sich jetzt die Frage stellen, passt das Belladonna eigentlich immer oder passt es nie? Ja, also es ist ja irgendwie in eine von den beiden Kategorien, da ordnet man sich ja auch ein. Zweite Prüfung. Wenn die Arzneimittel lehren, wenn das letztendlich irgendwo Zufallsprodukte sind, dann müsste ich auch zwei unterschiedliche Mittel finden, die letztendlich ähnliche Symptome haben. Oder bei Mitteln, die unterschiedlich sind, aber sehr oft geprüft worden sind, müsste ich irgendwie dann auch darauf kommen, dass sie ähnliche Symptome haben oder ziemlich die gleichen. Und ich habe einfach mal genommen, das eine ist Arsenicum album, also Arsen, auch ein Mittel mit über 60 Seiten Wirkungen und Symptomen, und Natrium muriaticum, Speisesalz. Und das lese ich: Schwindel taumelt beim Gehen, Schwindel beim Gehen, Schwere in der Stirn taucht in beiden auf. Periodisch auftretender Kopfschmerz beginnt um 7 Uhr morgens, erreicht seinen Höhepunkt um 11 Uhr, fängt um 2 Uhr an abzunehmen. Kopfschmerz unmittelbar nach dem Erwachen am Morgen dauert bis gegen Mittag. Also ich denke mal, das ist so ziemlich dasselbe. Große Empfindlichkeit am Kopf, Kältegefühl am Scheitel, Kopfhaut empfindlich. Meint, er müsse sterben, Selbstmord, Wehklagen, verzweifelt am Leben. Verzweifeltes, hoffnungsloses Gefühl im Hinblick auf die Zukunft. Sehschwäche, Trübsichtigkeit, als sähe man durch einen Schleier. Und hier sieht man, wovon eigentlich die Mittelbildung abhängig ist. Gerade an dem letzten Punkt kommt es ein bisschen auf die Fantasie des Patienten an, wie er sich artikuliert, wie er der Sprache mächtig ist. Entweder wenn er den Schleier weglässt, dann ist Arsenicum album das Richtige für ihn. Wenn er das durch einen Schleier sieht, dann ist es eher Natrium muriaticum. Also da auf diese Details kommt es an. Genau genommen halten wir das aber auch mehr oder weniger als einen Hinweis darauf, dass diese Symptomatik, dass diese Grundlagen Zufallsprodukte sind. Also, die Arbeitsgrundlagen der Therapie sind Zufallsprodukte. Jetzt habe ich bislang über die Homöopathie gesprochen. Frage, gibt es die Homöopathie? Es gibt die genuine Homöopathie nach Hahnemann, so wie ich es Ihnen eben vorgestellt habe. Das ist wohl auch die Ursprungsform. Es gibt die klassische Homöopathie nach Kent. Der hat irgendwann mal gemerkt, oder das ist einfach so, wenn Sie eine Stunde mit einem Patienten seine Symptome abfragen, kriegen Sie eine ganze Latte, kriegen Sie Hunderte oder wie viele Positionen drauf, und Sie müssen das ja irgendwie priorisieren. Sie können ja nicht, damals hat es noch keine PCs gegeben, Sie können ja nicht mit so einem ganzen Bündel die ganzen dicken Bücher gucken. Sie mussten also letztendlich irgendwo die Homöopathie priorisieren. Welche sind die wichtigen Symptome, die da genannt werden, und Kent ist bei den Allgemeinsymptomen, Bönninghausen die Totalität der gegenwärtigen Symptomatik, während der Herr Boger nach der Verankerung in der Familiengeschichte sucht, also auch noch die Symptome der Eltern haben will, der Herr Sankaran will die zentralen Empfindungen haben. Das sind alles Richtungen der Homöopathie, die auch gepflegt werden. Die Empfindungshomöopathie, die sich nicht nur in dem, was der Patient sagt, sondern auch in Gesten ausdrückt. Segal sind die beobachtbaren Geist- und Symptome und Gemütssymptome. Scholten leitet das Arzneimittelbild aus den chemischen Bestandteilen der Mittel ab. Es gibt die Komplexmittelhomöopathie, Homotoxikologie, bewährte Indikationen und so weiter und so weiter. Und das ist ungefähr die Hälfte der Spielarten, die es heute gibt. Und jeder wird letztendlich irgendwo, wenn Sie da zu einem solchen Homöopathen gehen, wird zu einem anderen Mittel kommen, zu einer anderen Therapie, die er Ihnen verordnet. Und jetzt würde man ja vermuten, in einer normalen Wissenschaft wird das mal ausdiskutiert. Es kann ja nicht sein, dass das alles gleichzeitig richtig ist, wenn das zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommt. Es müsste ja mal ausdiskutiert werden, also für diese Art von Leiden ist dieser Ansatz richtig, für jene Art von Leiden jene. Aber das findet nicht statt. Manchen Homöopathiekongressen, da sitzt der Herr Scholten neben dem Herrn Sankaran und neben anderen Vertretern, und die diskutieren nicht. Jede dieser Spielarten nimmt für sich in Anspruch, für die Totalität der menschlichen Leiden zuständig zu sein. Aber es ist in irgendeiner Form, es ist eher wie eine Religion, die sich in viele, viele Sekten aufspaltet, wo eigentlich gar nicht hinterfragt wird und auch wo offensichtlich nicht hinterfragt werden kann, welches ist richtig, welches ist falsch, sondern das ist eine Auffassungssache. Es gibt den etwas bösen Witz, dass man sagt, naja, wenn ich 40 Homöopathen in einen Raum einsperre, dann gibt es eines, worüber sie sich alle einig sind. Das ist, dass 39 Personen im Raum die Homöopathie nicht richtig verstanden haben. Darauf können sie sich alle einigen. So. Also, es gibt keine einheitliche, allgemein anerkannte Lehre. Und wenn man irgendwo sieht, dass irgendwo die Homöopathie gelehrt wird, ob auf Universitätsniveau oder bei der Volkshochschule, muss man sich immer so ein bisschen fragen, was wird denn gelehrt, was ist es denn? Und als Patient kann es Ihnen durchaus passieren, so ist es meiner Frau ergangen, dass man zum einen Homöopath geht, der hat keinen Erfolg gehabt, geht man zum nächsten, dann kriegt man erstmal gesagt, naja, das vorher war ja gar kein richtiger Homöopath, der hat das ja falsch gemacht, der hat das ja nicht richtig verstanden. Und der N plus Erste erzählt es vom Enten-Homöopathen, und so kann man da durch die ganze Reihe hindurchgehen. Gut, was ist das? Das steht drauf, Natriumchloratum D12, ein Paket, Zusammensetzung, 10 Gramm Streukügelchen, Natriumchloratum, Dilution D12 steht da um die Ecke, enthält Sucrose, Packungsbeilage beachten, da sehen Sie eine Registriernummer, das sieht ja alles ganz toll aus. Das ist ein homöopathisches Mittel, so wie Sie es in Apotheken kaufen und so wie Sie es nur in Apotheken kaufen können, denn Homöopathika dürfen hier in Deutschland eben nur in Apotheken verkauft werden. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Wie werden die hergestellt? Das ist ein Punkt. Die Homöopathie geht davon aus, dass man die Wirkung eines Mittels durch Potenzieren steigern kann. Was ist Potenzieren? Potenzieren ist ein schrittweises Verdünnen entweder in Schritten 1 zu 10 oder 1 zu 100 oder 1 zu 50.000 und dann heißen das D-Potenzen, C-Potenzen oder Q-Potenzen und nach jedem Schritt wird die Probe verschüttelt oder wird diese Lösung heftig geschüttelt. Und das sieht dann bei der DHU, der Deutschen Homöopathie-Union, sah das früher so aus. Und wie das nun tatsächlich passiert, zeige ich Ihnen jetzt mal hier in einem Film. Und zwar, das ist bei der Firma Gudjons, Gudjons in Augsburg. Das ist so, gilt so ein bisschen als der Mercedes unter den Homöopathieherstellern. In Augsburg betreibt ihr eine Apotheke und da können Sie auch dann durch das Fenster gucken und da können Sie zuschauen, wie das gemacht wird. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Leider geht der Ton nicht, weil das Kabel zu kurz ist. So, sie hier macht Allium Cepa. Allium Cepa ist also Küchenzwiebel. Und Sie sehen, sie hat die Küchenzwiebel da und macht die erstmal klein. Und beachten Sie mal, welche Mengen. Gucken Sie mal auf den Teller, welche Mengen. Und das kommt jetzt hier in dieses Gläschen rein und wird dann mit Alkohol versetzt. Jetzt muss ich erst noch schippen und schippen und schippen. Jede Menge Zwiebeln. So, da ist jetzt der Alkohol drin. Das wird geschüttelt und 14 Tage stehen gelassen. Und alles, was an der Zwiebel alkohollöslich ist, ist dann letztendlich irgendwo in dieser Lösung drin. Und 14 Tage dauert das. Hier wird letztendlich abgesiebt. Die festen Bestandteile kommen weg. Und was da unten drin ist, das da, ist das, was die Homöopathen Urtinktur nennen. Also der Urstoff, der Ausgangsstoff, von dem die Herstellung der homöopathischen Mittel ausgeht. So, und da tut sie jetzt hier 10 Tropfen hinein und dann kommen noch viel mehr Tropfen hinzu. Im Verhältnis jetzt, glaube ich, sie macht hier C-Potenzen, also kommt das Hundertfache drauf. Und das ist das Verschütteln. Es wird 10-mal auf ein Kissen gehauen und dann kommt der nächste Schritt. Dann, also das wäre jetzt einmal dieser Potenzierungsschritt, das wäre C1. Jetzt kommt hier ein Tropfen hinein und es kommen 100 weitere oder 99 Tropfen von dem neues Lösungsmittel dazu. Das wird wieder geschüttelt und so weiter und so weiter. Und hier in diesem Falle macht sie das 30 Mal. So, und jetzt Preisfrage. In diesem kleinen Fläschchen da, wie viel Zwiebel meinen Sie, ist da noch drin? Wenn Sie das 30 Mal im Verhältnis 1 zu 100 gemacht haben. Wir werden uns das gleich mal etwas näher angucken. So, jetzt wird hier in dieser großen braunen Flasche hat sie Zuckerkügelchen. Da kommen jetzt hier auch wieder 1 Gramm drauf, 1 Gramm von der Lösung drauf. Das Ganze wird zum Trocknen gegeben, abgefüllt und fertig ist das Produkt. So werden Homöopathika hergestellt und dieses Verschütteln, dieses Potenzieren, das ist der Schritt, der dazu wirken soll, also nach homöopathischer Lehre, wenn das Mittel da drin immer weniger wird, wird es trotzdem durch das Potenzieren, wird der Rest immer stärker. Also eine C30-Potenz wirkt stärker als eine C12 oder C1. Das ist die homöopathische Lehre. Hahnemann konnte das nicht wissen. Man muss bedenken, zu seiner Zeit war dieses physikalische Verständnis nicht sehr ausgeprägt. Hahnemann ging davon aus, in anderem Fall, wenn ich reibe, dann entsteht irgendwie ein Wärmestoff. So die physikalischen Grundlagen, Energieerhaltungssatz, Massenerhaltungssatz, kannte man damals noch nicht. Das ist alles irgendwie erst nach seinem Tod erkannt worden und publiziert worden. Bei Hahnemann konnte durchaus davon ausgehen, warum soll da nicht irgendeine geistartige Arzneikraft entstehen, wenn ich das schüttle. Dass das heute nicht so ist, davon gehen wir heute aus. So, also, wenn wir jetzt einen Stoff Natriumchloratum D12, dann heißt das, das ist 12-mal im Verhältnis 1 zu 10 verdünnt und verschüttelt. Gucken wir uns jetzt mal so ein Mittel an. Natriumchloratum ist letztendlich Speisesalz. Hier das ganz normale Kochsalz. Auf 10 Gramm Streukügelchen, so stand es vorhin auf der Packung, ist 0,1 Gramm von dieser potenzierten Lösung drauf. Und diese Lösung wurde 12-mal im Verhältnis 1 zu 10 verdünnt. So, jetzt habe ich das Problem, ich muss irgendwie in vorstellbaren Größen bleiben und deshalb fange ich mit relativ viel Zucker an. Also vom Ausgangspunkt, ich stelle mir vor, 1000 Kilogramm Zucker, eine Tonne Zucker, einfach um eine handhabbare Größenordnung zu haben. Eine Tonne Zucker, Sie müssen sich das vorstellen, so beim Aldi ist, wenn die so eine Palette rausräumen mit Zucker drauf, das ist ungefähr die 500 Kilogramm. Also so zwei Paletten Zucker beim Aldi, das ist ungefähr eine Tonne, also 1000 Kilogramm. So, und der besteht zunächst einmal zu 994.000 Gramm sind Zucker und der Rest sind Verunreinigungen, die aus dem Herstellungsprozess vom Zucker herkommen. Das ist in der Spezifikation der Hersteller von dem Zucker nachzulesen. Im Verhältnis 1 zu 100, also 10 Gramm Streukügelchen, 0,1 Gramm Lösung, also auf 1000 Kilogramm, sind 10 Kilogramm oder 10.000 Gramm Wasser drauf aufgebracht und verdunstet worden. Und auch Wasser für medizinische Zwecke und auch Alkohol für medizinische Zwecke enthält irgendwelche festen Bestandteile. Es ist also hier aus diesen 10 Litern Wasser sind 0,1 Gramm Verdunstungsrückstand übrig geblieben. So, und dann ist die Lösung ja 12-mal im Verhältnis 1 zu 10 verdünnt worden. Ich muss also von dieser 1 12 Stellen nach hinten gehen und da habe ich dann 10 Nanogramm Speisesalz sind da noch drin und zwar 10 Nanogramm aus der Urtinktur. Was aus dem Wasser und so weiter mitkommt, wissen wir nicht. Jetzt vergleiche ich mal ein anderes Mittel, Calciumcarbonicum, das ist Kalk, ganz gewöhnlicher Kalk. Wenn der besteht, 1000 Kilogramm aus demselben Zeug, also es sind gleichen Zucker, den gleichen Verunreinigungen und so weiter, es sind nur 10 Nanogramm Kalk drin aus der Urtinktur. Und jetzt behaupte ich mal, in dem Verdunstungsrückstand vom Wasser oder vom Alkohol, da ist auch Kalk und Speisesalz mit drin und zwar wesentlich mehr als hier noch aus der Urtinktur übrig ist. Trotzdem, wenn man dies einnimmt, hat man eine Tagesdosis, also Sie nehmen ja nicht 1000 Kilogramm ein, sondern nur eine Messerspitze voll, insgesamt 3x5 von diesen kleinen Streukügelchen. Das sind dann 2 Femtogramm, sind das glaube ich, also hier mit 15 Nullen, Femtogramm. So, die nehmen Sie ein. Und von dem einen soll es Migräne und Kopfschmerzen, Augenentzündungen, Erkältungskrankheiten, Heuschnupfen, Lippenherpes, Schwangerschaftserbrechen, chronische Verstopfung heilen. Und beim anderen Menstruationsbeschwerden, Schwangerschaftsbeschwerden, Nasenpolypen, Erkältungsneigung, Mittelohrentzündungen, Verletzungen im Bewegungsapparat und Hautausschläge. Die sind beide Listen sind aus derselben Quelle entnommen und zwar immer hier die Top 7, sind es glaube ich die Top 7. Nicht, das ist nicht ausgewählt, sondern das sind die obersten 7, die genannt worden sind, offensichtlich nach der Wichtigkeit. Und wir sagen, das ist undenkbar. Die Mittel sind praktisch identisch, schon ab relativ niedrigen Potenzen. Hier C12 ist das identisch und das soll so derartig unterschiedliche Wirkungen haben, das ist schwer vorstellbar, aus unserer Sicht sogar unmöglich. Ein weiteres Spezifikum, ein einzelnes Molekül, ist ja natürlich noch viel weniger. Das ist hier hinten, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Einheit das ist. Aber jetzt müssen wir uns mal vorstellen, D12 ist ja eine vergleichsweise niedrige Potenz. Jedes Mal, wenn er das einmal mehr verschütteln würde, würde die 2 hier um eine Position nach hinten rutschen. Und Sie können jetzt abzählen, wenn wir hier nochmal 6-mal potenzieren würden, also bei D18, haben Sie gerade nochmal Platz für 2 Moleküle von der Urtinktur da drin. Wenn Sie D19 haben, ist das weg. Bei D19 enthält Ihre Tagesdosis kein einziges Molekül mehr aus der Urtinktur und das ist noch lange nicht zu Ende. Die DHU stellt serienmäßig Homöopathika vor, die in C-Potenzen bis C2000 gehen. Also, also schon C200 oder C30. C30, das sind dann, da sind es dann mehr, nun, das sind also dann 60, entspricht den 10 hoch 1 zu 10 hoch 60 die Verdünnung. C30 ist 1 Gramm auf die 10.000-fache Masse des sichtbaren Universums. Soweit ist das dann verdünnt. C200 kann ich Ihnen nicht mehr irgendwie zahlenmäßig plausibel darstellen, irgendwie fassbar. Das ist 1 zu 1 und dann 10 mal 10 hoch und dann kommen 400 Nullen. Und die DHU stellt es also bis C2000, habe ich das schon gelesen, Mittel her. Da ist letztendlich die letzten, sage ich mal, 1980 Schritte ist schlicht und ergreifend Lösemittel mit Lösungsmittel verdünnt worden und verschüttelt worden. Das ist einer der Hauptkritikpunkte an der Lehre oder der Hinweis darauf, dass die Homöopathika, wenn überhaupt, keine nennenswerten Mengen von Wirkstoffen mehr enthalten und demzufolge eigentlich auch keine pharmazeutische, arzneiliche Wirkung entfalten können. Trotzdem bestehen die Homöopathen darauf, gerade dass die Homöopathika, das homöopathische Mittel, ein wichtiger Bestandteil der Therapie ist, dass man es wichtig ist, das richtige Mittel herauszuarbeiten und festzustellen. Ein wichtiger Punkt ist auch, es gibt keine Kriterien, wonach Homöopathen ihre Mittel als wirksam beurteilen können oder nicht. Also deshalb hat man da auch ein ziemliches Sammelsurium von merkwürdigen Dingen. Also banale Dinge wie Speisesalz oder Kalk habe ich Ihnen schon gezeigt. Hier die Remedia Apotheke, ein recht respektierter Hersteller aus Österreich, der macht Coca-Cola Light, daraus macht er Homöopathika. Oder aus Ceylon-Tee. Oder Ignis Alcoholis, das ist Feuer. Aus Feuer macht er Homöopathika. Oder Pel Cavia Porcellus, das ist Meerschweinchenfell. Aqua Pluvia ist Wasser, also ich nehme an Regenwasser. Oder auch die Firma Gudjons macht also aus Magnetpolen Homöopathika. Oder die Homöokur zum Beispiel Luna, Mond, das ist nicht Mondsteine, sondern das Mondlicht, die Mondstrahlen, ist vielleicht etwas schwer zu lesen. Hier stehen Mondstrahlen, das ist das, woraus er die Mittel macht, fragen Sie mich nicht wie. Die Gudjons hat auch die Mondstrahlen im Programm C1000 Globuli, kosten 1,5 Gramm, das ist so ein kleines Fläschchen, 30 Euro. Wenn Sie das umrechnen, das sind also 20.000 Euro pro Kilogramm. Ich habe mal den Goldpreis dazu geschrieben. Am 15.01., wie er heute ist, weiß ich nicht, 45.000 Euro. Also ist nur halb so teuer wie Gold. Und das ist im Prinzip Zucker, der C1000, also irgendwie ziemlich oft sind da die Mondstrahlen verdünnt worden. Und wenn Sie meinen, das ist irgendwie ein Einzelturm, nein, es gibt die Firma Wichmann und der hat sich das zusammengestellt und hat gesagt, er macht ein Verzeichnis über alle homöopathischen Arzneimittel, die es gibt und stellt die Unterlagen zusammen. Da gibt es zum Beispiel das Blau aus dem Sonnenspektrum oder das Licht aus dem schwarzen Loch. Und wenn Sie hier hinten den Link sehen, das heißt, da gibt es sogar eine Arzneimittelprüfung dafür. Das heißt, irgendwer hat dieses Mittel hergestellt und erprobt und darüber einen Bericht geschrieben. Wenn es dieses Mittel wirklich gibt, das Licht des schwarzen Loches, hat derjenige, der das kann, zweifach den Nobelpreis verdient. Nämlich erstens mal für den Nachweis, dass das schwarze Loch Licht aussendet, was es per Definition eigentlich nicht tut. Und dass man daraus dann auch noch ein Medikament machen kann. Es gibt das Licht des Regenbogens, es gibt das Licht der Jupiterstrahlen, Sonnenfinsternisstrahlen oder das Licht der Sonne beim Venusdurchgang vom 8.07.2004. Und das sind nur 6 von 30 verschiedenen Mitteln Licht, die in irgendeiner Form da drin stehen und die man zum Teil auch kaufen kann, wie Sie da gesehen haben hier mit den Mondstrahlen. Also, es gibt keine Kriterien, wonach wir wirksame Substanzen ausgewählt werden, die so irgendwelche wirksamen Bestandteile hätten. Sie können den Staub Ihrer Schuhe, das gibt es auch, oder den Straßenstaub, Leitungswasser, hier den Lack von der Bühne, Sie können hier den Lack, Sie können das sicherlich auch von den Coronaviren irgendwie was haben. Es gibt kein Kriterium dafür, wonach Homöopathen die wirksamen Substanzen aussuchen, und letztendlich beim Wichmann sind 8.500 verschiedene Substanzen aufgeführt. Homöopathie wird gerne als natürlich, sanft und harmlos beworben. So, es gibt, das Problem ist, es gibt keine einheitliche, durchgehende Definition, was Naturheilkunde eigentlich ist. So, und ich habe mal hier so für, um das mal zu klären, ist das Heilen, so würde ich das hier verstehen wollen, mit Dingen, die in unserer Umgebung vorkommen und die sachkundig ausgewählt werden und angewandt werden. Also irgendwelche Kräuter, die Ihnen zu Tees gemacht werden, oder Massagen oder Wasseranwendungen nach Vater Kneipp oder Bäder oder was auch immer. Das ist Naturheilkunde. Damit hat die Homöopathie nichts zu tun. Da ist nichts natürlich dran an der Homöopathie. Ist es natürlich, durch Verdünnen zu verstärken? Machen wir das so? Machen Sie das, wenn die Suppe nicht richtig gesalzen ist, dann tun Sie sie weiter verdünnen, ein bisschen schütteln. Wird sie dann schärfer, wird sie dann stärker? Ist nicht unsere Erfahrung. Ne? Gibt es ein Ähnlichkeitsgesetz in der Natur? Spült also schmutziges Spülwasser besser als sauberes Spülwasser? Gibt es überhaupt etwas, wo es irgendwie eine Struktur durch Schütteln, wodurch Schütteln irgendetwas übertragen wird? Schütteln ist ja geradezu in der Verfahrenstechnik, in der mechanischen Verfahrenstechnik etwas, um Strukturen aufzulösen, um irgendetwas zu vergleichmäßigen, um irgendetwas eben homogen zu machen und eine Wirkung rauszunehmen. Und vor allen Dingen ist die Natur sanft? Ganz und gar nicht. Diesen Herrn, den können Sie sich auf dem YouTube angucken. Sie müssen hier Poison Garden in den Suchbegriff einlegen. Das ist die Herzogin von Northumberland, hat sich diesen Garten angelegt mit Giftpflanzen. Und dieser Herr trägt einen chemischen Schutzanzug. Und das, was da oben auf dem Kopf so komisch aussieht, ist eine Schutzmaske. Denn die Pflanzen, trägt er dann auch vor, die da drin sind, die setzen alles daran, denjenigen, der sie berührt, umzubringen. Also, die Natur ist nicht sanft. Das stimmt einfach nicht, und Sie können das sich auch vielfach auf dem YouTube überzeugen, wie es in der Natur zugeht. Und ist das richtig, Natur gut, Chemie böse? So wie es man da öfters hört. Natürlich, die Homöopathie ist ja reine Natur. Ich frage dann immer, na, definieren Sie mal, was ist Natur und was ist Chemie? Überlegen Sie mal. Und wenn Sie damit fertig sind, überlegen Sie mal, ob nach dieser Definition, was ist mehr ein Naturprodukt? Vollkornbrot oder Dieselöl? Spoiler, Dieselöl. Denn Dieselöl ist aus dem Erdöl nur eine Fraktion. Das ist herausdestilliert, mehr nicht. Bei der Herstellung von Vollkornbrot gehen massive chemische Veränderungen mit dem Backgut einher. Deshalb muss man es ja auch so heiß machen und so lange backen. So, ja, natürlich ist Homöopathen das auch klar, und Sie wollen ja auch, wenn Sie sie fragen, wie soll denn die Homöopathie funktionieren, ist ja nichts drin. Ja klar, da ist nichts drin, aber das wirkt ja auch ganz anders. Das wirkt über Schwingungen, Informationsübertragung, Nanopartikel, Wassercluster, Biophotonen, Epigenetik, Resonanzen, da kommt alles mögliche, Energieübertragung, quantenphysikalische Effekte, was auch immer. Das wird Ihnen als Schlagwort um die Ohren gehauen. Und das sind tatsächlich reale physikalische Begriffe, aber Sie merken nicht, dass sie falsch angewandt werden und dass sie bestenfalls einen Teilaspekt erklären würden. Nehmen wir mal Informationsübertragung. Wir leben in einem Informationszeitalter, wir haben eine Informationstechnik, wir können uns jederzeit weltweit informieren. Also der Begriff Information ist uns allgegenwärtig. Aber ich denke, ich lege Sie aufs Kreuz, wenn ich Sie frage, wenn ich Sie sage, was ist Information, definieren Sie mal. Oder wie funktioniert Information? Information funktioniert so, ich sage ihm, es regnet draußen, wenn er rausgeht und er geht dann hin, nimmt seinen Regenschirm und geht raus. Das ist so das Bild, wie Informationsübertragung funktioniert. Das hat aber, und das vergessen wir heute, weil wir so leicht uns damit orientieren, setzt aber einiges voraus. Zunächst mal muss ich über mehr Wissen verfügen als er, denn wenn ich ihm sage, es regnet draußen und er weiß es schon, ist meine Rede wirkungslos. Ich muss das Wissen, was ich habe, ich muss es kodieren, ich muss es in irgendeiner Form in einen Code umsetzen, wir nennen das Sprache, die muss ich mit meinen Stimmbändern auf Luftschwingungen übertragen und er muss das lesen können. Er muss erstmal mitkriegen, dass ich ihn meine, dass die Nachricht für ihn ist und er muss sie dann am Ende dekodieren können. Wenn ich Russisch spreche und er das nicht versteht, versteht er meine nicht. Dann muss er natürlich wissen, wenn ich sage, es regnet draußen, was Regen ist. Wenn er aus Grönland kommen würde beispielsweise, wüsste er es scheinbar nicht. Und dann müsste er auch wissen, dass Regen was Unangenehmes ist und dass ein Regenschirm ein probates Mittel ist, sich dagegen zu schützen. Und dann funktioniert das. So, und jetzt stellen Sie sich das mal vor, diesen Ablauf, wenn das Kochsalz in irgendeiner Form über die Informationsübertragung dem Organismus irgendwie was beibringen soll, irgendwie gegen eine Infektion oder sonst was zu arbeiten. Was weiß das Kochsalz, was der Körper nicht schon weiß? Aber dieses, in diesem Schlagwort, was Ihnen entgegenwirkt, Information, ja, es ist Information. Wir alle glauben zu wissen, was Information ist. Da kommt das nicht rüber. Also, was ich jetzt damit ausdrücken wollte, es gibt keine plausible Erklärung für einen Wirkmechanismus. Es gibt keine. Wird bei homöopathisch heißt das dann gerne, naja, die Wissenschaft ist noch nicht so weit, das erkennen und erklären zu können. Und wir haben auch die letzten Quäntchen, man weiß noch nicht genau, wie Homöopathie funktioniert. Das ist einfach nichts weiter als eine rhetorische Verengung der Lücke, die man hat. Es ist noch nicht mal klar, wie überhaupt die Information oder was auch immer es ist, was von der Urtinktur heilen soll, wie das in den Patienten ankommt. Trotzdem ist die Homöopathie beliebt. 60% der Deutschen haben schon Homöopathie benutzt. Und jetzt wobei 56% von diesen 60% bei Erkältungen und grippalen Infekten, zur Stärkung des Immunsystems, bei Insektenstichen, Sonnenbrand, Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Schlaflosigkeit. Die Zahlen sind zwar etwas älter schon, vielleicht haben sie sich ein bisschen verschoben, aber im Prinzip ist das so das Große und Ganze. So, jetzt frage ich mich, das sind alles Dinge, alles Krankheiten oder Beschwerden, die eigentlich von alleine wieder weggehen. So, und kann man dann letztendlich daran erkennen, ob die Homöopathie gewirkt hat? Wenn ich mir also irgendwo Kopfschmerzen habe und ich habe mir Homöopathika eingeworfen und die sind irgendwann weg, weiß ich dann, dass die Homöopathie gewirkt hat? Nein, können sie nicht. Aber das ist bei uns ganz tief verdrahtet. Ich bin mal von der Wespe gestochen worden, hier hinten drin, hier im Nacken. Und meine Frau hatte da Homöopathika, sie war da gerade in Behandlung gewesen und sagt, ja, nimm doch mal. Und ich, Dummkopf, nehme die. Und was soll ich sagen, 14 Tage später war von dem Wespenstich nichts mehr da. Aber glauben Sie, dass ich an meinem Schreibtisch gesessen habe und sage, Norbert, ist da doch was dran? Das ist ganz tief in uns vergraben, dass wenn irgendetwas Außergewöhnliches passiert ist, das dem Letzten zuzuschreiben. Das ist nicht unbedingt ein Mittel zum Erkenntnisgewinn, aber zum Überleben. Wenn da etwas war und ich habe das letzte Mal gegessen, will mit Kotterich davon, ja, dann mache ich das besser nicht mehr. Ob das wirklich das Teil war, weiß ich nicht, aber ich überlebe, wenn ich das in Zukunft nicht mehr tue. So, das ist das Problem. Der natürliche Krankheitsverlauf, der in allen diesen Dingen stattfindet, der wird der Wirkung des Homöopathikums zugeschrieben, ohne dass man sich dagegen wehren kann. Und das ist das Problem, das wir sehen. Denn die Sache wird auch andererseits, wenn Sie auf diese Weise mal Zutrauen gewonnen haben, wird die Sache heftig beworben. Hier die Frau Bajic, das ist letztendlich die ehemalige Vorsitzende des Zentralvereins Homöopathischer Ärzte. Letztendlich sind das so ein bisschen die Gralshüter der Qualität der Homöopathie in Deutschland. Und da steht, Homöopathie hilft bei allen Krankheiten, die keiner chirurgischen oder intensivmedizinischen Behandlung bedürfen. So, und das betrifft auch Krankheiten, und zwar schwer, die sonst nur Linderung, aber keine Heilung möglich ist. Das gilt auch für akute Krankheiten bakterieller und viraler Natur. Nun mal davon abgesehen, dass die Homöopathie dann brandgefährlich sein müsste. Denn letztendlich kann ja ein Mittel, das einen Kranken irgendwie heilt, die gleichen Symptome bei einem Gesunden auslösen. Und wenn ich nur nicht weiß, wenn das Mittel nicht richtig ausgeprüft ist und wenn das bei irgendwelchen Leuten Neurodermitis oder Asthma heilen kann, dann kann ich ja, wenn ich das falsche Mittel erwische, kann es ja bei mir das hervorrufen. Das ist aber nicht der Fall. Es wird die Homöopathie, können Sie frei kaufen. Wenn es zu solchen unerwünschten Nebenwirkungen kommen würde, müsste man die Homöopathie letztendlich irgendwo nur kontrolliert angeben. So, und das ist ganz aktuell, Februar 2020, die Frau Bajic wiederum hier, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Homöopathie und Psychotherapie. Und da geht es um das Coronavirus. Eine kurze Information zu Coronavirus. Und ich habe Ihnen diesen Teil mal herauskopiert. Das indische Gesundheitsministerium, wo die Homöopathie eine Säule des Gesundheitssystems darstellt, empfiehlt zur Prophylaxe ab sofort Arsenicum Album C30 3 Globuli einmal pro Woche, wenn Erkrankungsfälle im näheren Umfeld bekannt sind, Arsenicum Album C30 3 Globuli täglich. Das ist Ihre Empfehlung. So. Und das ist brandgefährlich. Wenn Sie das tun und sich darauf verlassen, dann würde ich mal sagen, dann handeln Sie ziemlich mit Zitronen und Sie laufen als ziemliche Zeitbombe durch die Gegend, wenn Sie sich tatsächlich eben auf diese ganzen Hygienemaßnahmen, die wir jetzt alle tun, um uns da zu schützen, wenn Sie sich darauf verlassen, dass dieser Homöopathikum Sie schützt. Und in der Tat soll Arsenicum Album C30 ziemlich ausverkauft sein in einigen Apotheken. Und nur so am Rande, das ist nicht das Gesundheitsministerium, sondern das ist das Ministry of Ayush, das ist die indische Version von Hogwarts, das Gesundheitsministerium, wenn Sie auf dessen Seite gucken. Das ist ein 11-seitiges Papier des indischen Gesundheitsministeriums, wo es über Guidelines Clinical Management für dieses, damals hieß es noch SARS-1 oder ein neues Coronavirus, da wird die Homöopathie mit keinem einen Wort erwähnt. Warum glauben so viele Menschen an die Homöopathie? Weil es ein starkes Marketing gibt. Und zum Beispiel, ich habe dieses mal bei dem Volkshochschulverband vorgetragen, Volkshochschule Kreis Tuttlingen, Homöopathie im Alltag, Ähnliches finden Sie hier und so weiter, hier Schiller Volkshochschule in Ludwigsburg, homöopathische Hausapotheke und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist nur seit ich wusste, dass ich einen Vortrag bei dem Volkshochschulverband halten sollte in Baden-Württemberg, habe ich mal für die 4 Wochen die Dinger gesammelt, die mir hier auf dem Google begegnet sind. Und das ist halt ein sehr starker Vektor, wie das weitergetragen wird. Die Homöopathie ist ein Marketingprodukt. Und da findet wir ganz aktuell zum Beispiel auch ein junger Mann, Anfang 30, seit Tagen hochfieberhafter Atemwegsinfekt. Das ist vor Coronavirus, das ist vor Corona gewesen. Gestern im schlechten Allgemeinzustand zum Hausarzt, der auskultiert eine Pneumonie und verordnet ein homöopathisches Komplexmittel. Heute akute respiratorische Infosuffizienz, Sepsis, Notfall, Intubation, ECMO, nannte man früher Herz-Lungen-Maschine. Dem Mann geht es ziemlich schlecht. Auch Homöopathen haben auf dem Internet natürlich ihre Gruppen hier in Facebook. Hallo, vielen Dank für die Aufnahme, schreibt hier jemand. Bei meinem Kind ist heute beim Arzt zufällig festgestellt worden, dass seine Lungen wieder, also offensichtlich nur auf 69% laufen. Letztes Jahr hatte ich sein chemisches Vorsorgespray abgesetzt, weil wir alle gut mit Homöopathie und anderen Dingen arbeiten konnten. Nun macht er auch derzeit keinen Sport, um die Lunge zu trainieren. Wir haben nun dieses Flutides-Spray wiederbekommen. Da mein Kind aber mehrere Baustellen hat, will ich definitiv dieses Spray nicht geben. Also dieses Misstrauen der Schulmedizin gegenüber, ist ein Beiprodukt, das aus dieser Werbung für Homöopathika kommt. Das lasse ich jetzt mal aus Zeitgründen weg. Wenn es bei diesen einfachen Dingen, die ich vorhin gesagt habe, Kopfschmerzen, Sonnenbrand, Hangover, was weiß ich, bliebe, hätten wir ja überhaupt kein Problem damit. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass wir alle irgendwo ein bisschen unserem Aberglauben hinterherlaufen. Ich darf es gar nicht sagen, ich bin auch abergläubisch, ich vermeide die Zahl 13, wo es gibt, ich weiß, wo es geht. Ich weiß, dass das eigentlich völliger Schwachsinn ist, aber trotzdem fühle ich mich ganz wohl, dass bei der Eisenbahn es den Wagen 13 nicht gibt, sondern dass dem Wagen 12 gleich der Wagen 14 kommt. Und da brauche ich bei der Reservierung kein so großes Problem zu haben. Aber das ist ja nicht, Homöopathie bleibt ja nicht bei diesem Aberglauben, Krebs heilbar durch Homöopathie oder mein Freund Jens Wurster, die homöopathische Behandlung und Heilung von Krebs und metastasierten Tumoren in der Intensiv- und Notfallmedizin, Biowaffen und Homöopathie und hier steht Schutz und Behandlung von Milzbrand, Pocken, Cholera, Pest, Botulismus, Ebola oder Reisen, Tropenkrankheiten, Schutz vor Insekten, FSME, Borreliose und Schlangenbiss. Lasst das Serum zu Hause, nehmt Homöopathika mit. Homöopathie bei Autismus und Asperger. Und das ist mein ganz besonderer Liebling, impffrei. Homöopathische Prophylaxe und Behandlung von Infektionskrankheiten inzwischen bei der 5. Auflage. Und die meint, was sie schreibt. Das ist alles, worum es da geht. Die Krankheiten, die sie da eben bekämpfen können will, da steht Grippe, da steht Syphilis, da steht Malaria, Typhus, Tollwut, Tetanus, Diphtherie, Tuberkulose, Hepatitis, Gelbfieber, alles da. Und das halte ich brandgefährlich. Wenn Sie das glauben, dass Sie jetzt homöopathisch eine Prophylaxe gegen Malaria machen können und dann feststellen, dass Sie sich geirrt haben, sind Sie vielleicht auf einem Weg schon ziemlich weit gegangen, den Sie besser nicht hätten gehen sollen. Also, ich würde es zusammenfassen, die Wirksamkeit beruht auf fehlerhaften Zuschreibungen von Heilungserfolgen und die Homöopathie hat ein indirektes Schadenspotenzial, wenn sie nämlich anstelle von wirksamen Mitteln eingenommen wird. Und die Volkshochschulen und auch andere Plattformen sorgen für die Verbreitung dieser Kunde. So, was macht uns Menschen eigentlich gesund? Eine wichtige, es wird ja diskutiert, naja, das Homöopathika haben mir ja geholfen, also muss es ja eine Wirkung sein, also ist es gut. Heilungsmechanismen gibt es eine ganze Menge. Wirkung des Arzneimittels bzw. der Therapie, das ist das, was den Therapeuten freut, dass die Arbeit, die er gemacht hat, gut war. Und es gibt den Placebo-Effekt, viel diskutiert. Und das finden Sie in der Diskussion mit Homöopathen sehr stark, genau diesen Dualismus. Es ist kein Placebo-Effekt. Kinder können sich ja nicht einbilden, dass sie geheilt werden, steht dann da geschrieben. Also muss es ein wirksames Medikament sein, dass sie das doch können, dass es da doch den Placebo-Effekt wirkt. Placebo-by-proxy heißt der Fachausdruck. Dass es das gibt, ist unbestritten. Aber es gibt auch eine ganze Menge mehr Heilungsmechanismen, sonst würde es uns als Arzt nicht mehr geben. Sonst wären wir schon lange, bevor es Placebo-Effekt, der ja voraussetzt, dass es irgendwo einen Heilkundigen gibt, oder bevor es eine Medizin gegeben hat, wären wir schon lange aufgestorben. Natürlicher Krankheitsverlauf, zum Beispiel Heuschnupfen tritt im Sommer auf, im Winter nicht. Und wenn der nächste Sommer nicht so heftig ist, dann habe ich auch weniger Heuschnupfen. Regression zur Mitte, auf Regen folgt Sonnenschein. Letztendlich werden extreme Zustände nicht lange aufrechterhalten. Man stirbt dran oder es wird besser. Auch chronische Krankheiten hat man mal einen Schub, mal weniger. Es gibt Selbstheilungskräfte. Wir haben alle ein Immunsystem, Gott sei Dank. Wir kennen Gewöhnungseffekte und Vermeidungsstrategien. Ja, wenn ich meinen Bierkasten hochhebe und es schießt mir ins Kreuz, na, das mache ich das nächste Mal irgendwie anders. Mache ich das so, wie mir das der Krankengymnast gesagt hat, um das zu vermeiden. Es gibt auch den Entfall ungeeigneter Therapien und deren Nebenwirkungen, Nebeneffekte anderer Maßnahmen oder es lag gar keine Krankheit vor. Hebammen geben in sehr großem Umfang der werdenden Mutter Homöopathikum und füttern sie an, um hinterher zu sagen, guck mal, was die Homöopathie uns sie zurechtgebracht haben, hier gesundes Kind, dass das auch so gesund wäre. Steht da nicht, gibt auch Zufall, jede Menge. Es gibt jede Menge verschiedene Heilungsmechanismen. Und das Dumme ist, wenn wir krank waren, irgendetwas getan haben und sind hinterher gesund, können wir nicht unterscheiden, welcher Effekt das war. Um das zu tun, muss man das wissenschaftlich untersuchen. Denn Fallbeispiele, mit denen geworben wird, meiner Oma hat es geholfen, mir hat es geholfen, liefern ein verzerrtes Bild. Und ich will Ihnen mal zeigen, wie das zustande kommt. Ich habe hier eine Studie von Johnson aus den USA. Das geht jetzt nicht direkt nur um Homöopathie, sondern es geht generell um alternativmedizinische Krebsbehandlungen. Vergleich mit konventionellen Krebsbehandlungen. Man hat letztendlich das amerikanische Krebsregister durchgearbeitet und hat Patienten, die sich ausschließlich alternativ haben behandeln lassen, mit Patienten, die sich ausschließlich konventionell haben behandeln lassen, verglichen und einfach geguckt, wie viel nach 7 Jahren, wie viele Leute leben und wie viele sind tot. Und das sind alternativmedizinische Krebstherapie, haben tatsächlich in diesem Kollektiv 138 haben das überlebt. Und mit denen können Sie Fallstudien machen. Die können Sie in einer Talkshow zusammentrommeln, die können Ihnen wunderbar erzählen, was Sie alles gemacht haben. Wenn dann das Wort noch reinkommt, von der Schulmedizin aufgegeben, dann ist die Emotion da, dann ist da Fleisch und Blut, da muss doch was dran sein. Und man kann natürlich auch zitieren, dass auch unter der konventionellen Therapie, dass es da auch Todesfälle gibt. Ne? Guck hier, da sind die aus Fleisch und Blut und jeder kennt da jemanden, der an Krebs gestorben ist unter der konventionellen Therapie. So, das Problem ist aber, dass es sicherlich auch Leute gibt, die unter der alternativmedizinischen Therapie verstorben sind, hier in diesem Fall 142 Leute. Darüber lesen Sie nie Fallstudien. Jedenfalls ist mir noch keine begegnet, wo drin steht, dieser Patient kam zu mir mit dem und dem Befund, ich habe ihm das und das gegeben und damit habe ich ihn vor die Wand gefahren. Habe ich noch nie gelesen. Es werden immer nur die positiven Fälle dargestellt. Ja, und das, unter der konventionellen Krebstherapie war die Überlebensrate höher. Und da offenbart sich das ganze Dilemma von uns Skeptikern. Auf der einen Seite stehen die Fallstudien aus Fleisch und Blut, stehen vor einem und erzählen das in bewegenden Worten. Und wir kommen mit der Statistik. Wir kommen mit Zahlen, ja, aber die Überlebenswahrscheinlichkeit. Welche Chance haben wir denn jetzt, wenn dann jetzt in einer Fernsehtalkshow und so weiter dann jemand das in bewegenden Worten darstellen kann? Und noch was anderes möchte ich Ihnen sagen. Wenn Sie nichts von meinem Vortrag mitnehmen, diese Folie sollten Sie sich merken. Wenn Sie eine Situation statistisch beurteilen wollen, brauchen Sie immer 4 Zahlen. Wenn Sie Vermögensberater, sie belastet und so weiter, dass es die guten Fälle gibt, gar keine Frage, die gibt es. Aber die Frage ist, gibt es denn auch die schlechten Fälle und wie sieht es denn bei den anderen aus? Das sollten Sie immer, sagen wir mal so, möchte ich als skeptisches Vermächtnis Ihnen rübergeben. Das ist etwas, was mir jedenfalls, wenn mir jemand was erzählt, das habe ich sofort, ja, wie ist das mit den anderen? Gibt es die anderen Fälle nicht auch? So, um das richtig zu machen, muss man medizinische Studien machen. Und zwar sowas wie hier, um von dem Individuum unabhängig zu sein, nehmen Sie eine große Gruppe von Patienten tun Sie in 2 verschiedene Gruppen einteilen. Die eine kriegt das richtige Medikament, die andere kriegt ein Placebo. Und damit es aber jetzt nicht irgendwelche Rückkopplungseffekte gibt, müssen Sie dafür sorgen, dass die beiden nicht wissen, kriegen Sie jetzt Placebo oder nicht. Man nennt das verblindet. Und am besten sollte der Arzt und der behandelt, die auch verblindet sein, dass er das nicht weiß, um jetzt in irgendeiner Form unvoreingenommen dem Patienten gegenübersteht. Und das ist jetzt dann die doppelt verblindete, placebo-kontrollierte, randomisierte, also die Gruppeneinteilung noch per Zufall, Vergleichsstudie. Und hier habe ich so, da gibt es einige in der Homöopathie, 180 Stück oder sowas, und ich habe Ihnen mal hier ein Beispiel vorgezogen. Diese Studie hat es sogar in den in die Leitlinie für Rhinosinusitis geschafft. Das ist schlicht und ergreifend banale Erkältungserkrankungen. Also hier Rotz und so weiter. Und das ist das Ergebnisblatt. Sie sehen, es sind hier am Tag 0, wurde den zwei Gruppen, die einen mit dem Dreieck, die anderen mit dem Runden, die mit dem Dreieck, das ist die Gruppe, die das Mittel gekriegt hat, das mit dem Runden, die haben das Placebo gekriegt. Das hier ist aufgetragen, ein Score. Man hat einfach abgefragt, wie schlimm ist das, die Triefnase, die Schnupfen, die Augentränen und so weiter und so weiter. Und das haben die Patienten bewertet, mit gut, mittel, schlecht. Und dann hat man das mit Punkten aufgewertet. Und je höher hier die Punktzahl ist, desto schlechter sind die Patienten drauf. Ich glaube, man konnte maximal 15 oder 18 Punkte haben. Und jetzt sieht man hier, wie schön Tag 0, Tag 7, Tag 14, Tag 21 unter der Homöopathiegruppe das besser geworden ist und unter Placebo, naja. So, was habt ihr Skeptiker eigentlich? Das ist doch eine Rieseneffektstärke. Bah, in einer doppelt verblindeten Studie, das muss doch überzeugend sein. Frage an Sie, fällt Ihnen an dem Bild was auf? Kein Arzt bei Ihnen dabei? Niemand Arzt? Ich sagte, das ist eine Erkältungskrankheit. Was zum Teufel ist hier passiert? 21 Tage, 3 Wochen lang, keine Verbesserung. Wir kennen das doch, Erkältungskrankheiten. 2 Tage geht es, 2 Tage kommt es, 2 Tage bleibt es, 2 Tage geht es, dann ist es wieder weg. Eine Woche, bestenfalls 2. Und wenn man tatsächlich in der Leitlinie nachliest, ausschließlich nach klinischen Kriterien diagnostizierte akute Rhinosinusitis, so heißt das da, die also nicht irgendwie bakteriell und viral differenziert, zeigen Spontanheilungsraten von 50% von einer Woche, also 12 bis etwa 6 innerhalb einer Woche, 60-80%, also bis 2,4 nach 2 Wochen und von größer 90% nach 4 Wochen. Das da, was hier als Erfolg steht, ist der ganz normale Verlauf einer unbehandelten Rhinosinusitis, das ist die Spontanheilungsrate. Und jetzt die große Preisfrage, was ist denn mit den anderen passiert? Und da ist der Clou, der Clou steht hier. Last observation carried forward. Das macht man, wenn eine Studie länger läuft, ist es unvermeidlich, dass da Patienten auch rausfallen aus der Betrachtungszeit. Die kommen nicht wieder, die gehen aus welchen Gründen auch immer verloren. Und dann ist es gute Praxis, dass man deren Wert, den letzten Wert, einfach unverändert weiter nach vorne schreibt. Das ist die letzte Beobachtung, die einfach nach vorne durch das Ganze gezogen wird. So, und hier steht zwar, dass beide Gruppen jeweils 72 Patienten hatten, aber bei dem Placebo waren von den 72 54 schon weg beim ersten Besuch und weitere 9 nach 14 Tagen. Und bei der Homöopathiegruppe einer nach 72. Also das ist der richtige Verlauf. Und die obere Kurve können Sie einfach errechnen, indem Sie 54 Patienten mit diesem Wert weiterrechnen und die anderen mit diesem Wert. Dann kommen Sie ziemlich genau auf diesen Punkt. Das nennen wir einen statistischen Artefakt. Diesen Kurvenverlauf gibt es nur, weil die auf diese Art und Weise die Daten ausgewertet worden sind. Das ist Fake News. Und ich frage mich, wieso der Herr Friese, der Herr Zapalotny in einer Zeitschrift hier, HNO, das ist eine renommierte medizinische Zeitschrift, fällt denen das nicht auf? Das ist mir als Ingenieur aufgefallen, dass das nicht sein kann. Tja, da hat wohl der eine oder andere einen blinden Fleck. So, das ist nur eine Arbeit von vielen. Auf meinem Blog habe ich mich mit einigen homöopathischen Arbeiten auseinandergesetzt, die nicht immer nur diesen Fehler haben, sondern auch andere. Und es haben auch andere Leute schon sich mit der Systematik da beschäftigt. Und da steht, dass in der bisher größten Arbeit, die gesamte Evidenz bewertet hat, Es gibt keine zuverlässigen Nachweise dafür, dass die Homöopathie bei der Behandlung von gesundheitlichen Problemen wirkungsvoll wäre. Das ist das australische Gesundheitsministerium, das dies nach einer Untersuchung gefunden hat, die auf 1000 Seiten Papier dokumentiert ist. Und dieses Ergebnis findet sich in allen systematischen Übersichtsarbeiten, unter anderem auch in denen von dem Herrn Mathey. Und der Herr Mathey, Spoiling Fact, der ist Mitarbeiter des Homeopathy Research Institutes. Wir können also sagen, Leute aus völlig unterschiedlicher Richtung kamen zu dem gleichen Ergebnis. Das scheint wohl offensichtlich zu stimmen. Es gibt keine belastbaren Studien, die eine Wirksamkeit über Placebo hinaus belegen. Naja, es gibt aber Grundlagenexperimente. Ging jetzt erst gerade wieder ein bisschen durch die Presse. Der Herr Baumgartner mit seiner Truppe macht ein Experiment mit Wasserlinsen. Wasserlinsen, Entengrunze, das sind diese kleinen Dinger, die da so auf dem See schwimmen. Und er hat die genommen und hat die mit Arsen vorgeschädigt, sodass die also irgendwie nicht mehr so ganz gesund waren. Und hat dann hat eine Kontrollgruppe gemacht, die einen wurden mit homöopathisch aufbereitetem Arsen behandelt, also in Wasser gelegt, dem die solche ein Arsenicum Album, was weiß ich, Potenz zugeführt wurde, und die anderen nur normales Wasser. Und jetzt soll nach der homöopathischen Meinung, ist das ja der schlagende Beweis, denn für die Wirkmächtigkeit der Homöopathie, denn letztendlich die Entengrütze kann sich das nicht merken, die weiß jetzt mit Sicherheit nicht, womit sie behandelt wird. Und ja, wir haben im Hinterkopf, wie mächtig und wirksam die Homöopathie sein soll, und da können Sie ja jetzt deutlich Placebo von Verum unterscheiden. Ich habe diese Gruppen nach den Angaben vom Baumgartner gemalt, und das ist tatsächlich ein signifikantes Ergebnis. Statistisch gut abgesichert. Frage, welches ist denn das jetzt, wo mehr Wasserlinsen drin sind? Sehen Sie nämlich mit bloßem Auge nicht. Ich glaube, das Rechte hat 4 Wasserlinsen mehr. Die Wasserlinsen, die so geheilt werden, die wachsen in 100 Stunden, wozu die in ungeheilten Wasserlinsen 101 Stunden brauchen. Das ist offensichtlich der Beweis für die Wirkmächtigkeit der Homöopathie. Also Grundlagenforschung, zufällige Ergebnisse mit minimalen Effektstärken. Wenn wir das jetzt alles uns mal so vergegenwärtigen, was spricht denn also dafür, dass die Homöopathie im Gesundheitswesen verankert ist, die Sonderrolle im Arzneimittelrecht hat, für eine Lehre an den Universitäten eine ärztliche Zusatzbezeichnung Homöopathie gibt und für eine Erstattung durch gesetzliche Krankenkassen? Nun, ich habe Ihnen hier die vollständige Liste hingeschrieben, der Pro-Argumente aus meiner Sicht. Und zum Schluss. Homöopathie ist eine Therapieform, die auf den Trockenrückständen von geschüttelten Lösungsmitteln basiert und sonst nichts. Und Sie haben da sicher ein Gesundheitsrisiko, wenn Sie glauben, dass das eine Therapie bei ernstesten Beschwerden wäre. Über homöopathisches Impfen hatten wir gesprochen und homöopathische Prophylaxe gegenüber zum Beispiel Coronaviren. Haben sicherlich ein Gesundheitsrisiko, wenn Sie Selbstmedikation bei diffusen Befunden machen. Zum Beispiel werden oft Vorträge gehalten, homöopathische Reiseapotheke. Wenn Sie in die Tropen fahren, da stand dann da mal so drin, und wenn Sie da ohnmächtig werden, nehmen Sie das Mittel so und so, das hilft Ihnen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Gesundheitsrisiko beim Abwarten der Wirkung und der Erstverschlimmerung, darüber habe ich jetzt Zeitgründen nicht gesprochen. Aus meiner Sicht ist es auch ein Problem, Pathologisierung und Medikamentisierung des Alltags. Es gibt, und gerade auf Kinderspielplätzen können Sie sich davon überzeugen, bei jedem Wehwehchen, und wenn jedes Mal ein Kind hingefallen ist, springt bestimmt irgendeine Mutter auf und verabreicht, Globuli, wenn es nichts nützt, wird es ja auch nicht schaden. Wobei man sich fragen muss, was ist die Wirkung der Dauermedikation auf Kinder? Wie lernt man seinem Körper zu vertrauen, wenn man jedes Mal, wenn mein Befinden vom Optimum abweicht, muss ich etwas einwerfen? Natürlich muss man Kinder, die sich wehgetan haben, in irgendeiner Form beruhigen. Bei uns gab es damals die Auerschokolade. Wenn es also wehgetan hat, das Auer in der Hand war, wurde ein Stück Schokolade draufgelegt. Und wenn das Auer in der Schokolade drin war, also weg, dann konnte man die Schokolade essen. Wunderbar geholfen. Wenn Sie es anwenden wollen, Sie müssen aufpassen, dass da jetzt nicht irgendwelche Hypochonder entstehen. Also aber ich konnte das dahin tun, wo der Osterhase und der Klapperstorch auch ist. Das ist Kinder, das ist Kinderkram. Damit bin ich in meinem Erwachsenenleben fertig. Ich werde nie auf die Idee kommen, mich damit zu behandeln. Also richtig zu behandeln. Also ab und zu ein Stück Schokolade tut schon gut. Ja, ja, aber das werden die Kinder später mal nicht mehr haben, dann wenn sie heute schon mit Erwachsenenmedizin Globuli gemacht werden. Abwertung Medizin und Wissenschaft fördert Scharlatanerie. Das ist auch das Problem, was wir gesehen haben auf der einen Folie, dass Leute der heutigen Medizin nicht mehr vertrauen. Sie hat Probleme, das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber es sind sehr, sehr viele Leute, profitieren auch davon. Und damit wollte ich jetzt schließen. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.